Ich hatte mal Ohrringe. 4 Stück.
Sehr Gen Z.
Da und da oben.
Da und da oben.
So da und da oben.
Punkt. Punkt.
Dinge, die wir nie wissen wollten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Text to Be, der Podcast für Career and Culture. Heute mit
Dominik
und Lilith.
Und Steffi. Ja, herzlich willkommen, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass wir einfach nochmal auch andere Facetten mit spannenden Menschen aus der Steuerwelt beleuchten können. Und das Thema heute, Dominik, ist, glaube ich, daher umso wichtiger und zeitaktuell.
Exakt. Wir wollten uns heute mal mit dem Thema Gen Z beschäftigen. Und deswegen sind wir froh, dass du überhaupt gekommen bist, Lilith, weil man sagt ja über die Gen Z, die machen, was sie wollen. Bevor wir da aber näher ein bisschen einsteigen, vielleicht, wenn du einfach mal ein, zwei Worte zu dir sagst, was du machst und genau, wie du auch hierher gekommen bist, vielleicht zu uns.
Sehr gern, vielen Dank. Guten Morgen. Ich bin Lilith, ich bin 25 Jahre alt und Senior Associate bei PSP. Ich bin Jahrgang 2001 und damit ein voller Gen Z. Ich habe letzte Woche meine Steuerberaterprüfung abgeschlossen und bin ab nächsten Mittwoch dann auch bestellt. Aber in mir, typisch Gen Z, schlagen zwei Herzen. Eigentlich liebe ich Backen und alles mit Blumen. Also wenn ich nicht in die Steuerberatung gegangen wäre, wäre ich Floristin geworden. Und so wie für Gen Z typisch, finde ich Balance in der Disbalance. Und dann bin ich doch gespannt, heute mal mit euch drüber zu sprechen, wie ihr auf die Generation schaut und was ich dazu zu sagen habe.
Sehr schön. Also dann zunächst mal Gratulation nochmal zum bestandenen Steuerberaterexamen. Ja, steigen wir vielleicht gleich mal ein. Du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, für was du dich begeisterst. Was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt als junger Mensch noch in Richtung Steuern zu gehen?
Für mich war es die Systematik dahinter. Ich habe klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert und war dadurch, dass ich eigentlich ein bisschen so einen kreativen Hang habe, auch ganz fest der Überzeugung, ich werde Marketing machen. Und dann habe ich mich in der Ringvorlesung wiedergefunden, BWL, Steuerrecht, Professor Deborah Schanz an der LMU. Und dann war da ein Vortrag von Matthias Hildebrand, der ja auch gut bekannt ist, der den Steuern-Mega-Vortrag gehalten hat. Damals einer der ersten, 2018. Und das fand ich schon extrem, ja, öffnend für diese Welt. Also wie wichtig es ist, Steuern zu verstehen, weil die Welt so global, wie sie ist, nicht in steuerlicher Hinsicht aufeinander abgestimmt ist. Und dass Kreativität auch andere Aspekte haben kann als nur Farben, Formen, Muster, Texte. Das war so der Hauptbeweggrund. Und ich mochte die Systematik, dass es sehr klar ist.
Ja, spannend, ne? Dass es am Ende dann doch wieder Menschen sind teilweise, die einem über den Weg laufen und dann für ein Thema begeistern, weil es vielleicht dann auch im ersten Schritt einfach von der reinen Lehre gar nicht so greifbar ist, wie praxisnah das ist. Finde ich einen guten Hinweis und damit Grüße auch an Matthias auf jeden Fall und die Initiative Steuermega. Jetzt hat der Dominik ja zu Recht gesagt, was begeistert einen an Tax and Finance. Wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, die aus der Gen Z kamen oder in der Region der Zahlen, der Jahreszahlen groß geworden sind, stelle ich mir immer die Frage, was ist das, wofür ihr brennt? Also wir sprechen über Purpose und Impact teilweise. Also was ist das, was euch wichtig ist? Und nervt es vielleicht auch manchmal in dem Zusammenhang, dass ältere Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, da kommen jetzt die, die 2001 geboren sind und das sind ja diese Gen Zs, also das, was Dominik quasi eingangs so schön polarisiert hat.
Ich finde es super, dass du diese Begriffe aufgreifst, weil ich glaube, die sind so überreizt, obwohl sie eigentlich einen wichtigen Kern haben. Weil Purpose und Impact ist aus was gewachsen, was Gen Z sehr inhärent ist und was sich oft wie Überheblichkeit anfühlt, aber eigentlich keine ist. Also Gen Z hatte im Aufwachsen, die frühen 2000er, den wahnsinnig tollen Vorteil, dass sie eigentlich in einer krisenfreien Zeit aufgewachsen sind. Da war sehr viel wirtschaftliche Möglichkeit, persönliche Freiheit. Uns ging es wirtschaftlich bis auf die Finanzkrise, aber von der kriegt ein Kind 2007, 2008 wenig mit. Da war viel Freiheit und da war auch erstmals sehr viel Freiheit, die sich meine Eltern, meine Großeltern eigentlich im Aufwachsen gewünscht haben. Und man hat diese Freiheiten auch den Kindern so beigebracht und gesagt, ja, Fehler machen ist wichtig. Ja, du darfst werden, was du willst, weil die Welt steht dir offen. Und sie hat es wirklich getan im Aufwachsen meiner Generation. Und natürlich ist das genau das, was alle Generationen vorher wollten. Und deswegen fühlt sich, glaube ich, die Sprechart von Gen Z, die aus so einer Selbstverständlichkeit im Aufwachsen kommen, Fehler sind erlaubt, werd, was du willst, fühlt sich dann manchmal von oben herab an. Und dann fühlen sich auch solche Begriffe wie Purpose und Impact, die nun mal ein Luxusgut sind, weil in der Ökonomie von Knappheit kann man sich Purpose und Impact nicht leisten. Dennoch sind sie wichtig. Und ich glaube, das bringt Gen Z mit. Und es ist, ja, ich würde schon sagen, der größte Generationenkonflikt unserer Zeit, diese Unterschiede nicht als Überheblichkeit von der Seite der älteren Generation zu sehen und als Gen Z-mäßig, du hast ja keine Ahnung, sondern eine Brücke zu bauen und beide Seiten voneinander profitieren zu lassen.
Ich finde auch tatsächlich, also das ist gerade sehr gut beschrieben, wie, glaube ich, andere Generationen auf die Gen Z schauen. Und ich denke mir ganz oft, auch wenn ich mich an der eigenen Nase packe, dass alles, was die älteren Generationen eher negativ sehen an der Gen Z, das ist ganz oft Neid. Weil wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann hätte man das doch auch gern genauso gehabt. Ja, jetzt ist man halt in einer anderen Generation aufgewachsen. Aber genau diese Freiheit zu tun, auf was man wirklich Lust hat, eine Sinnhaftigkeit in allem zu sehen, was man macht. Wenn man ehrlich ist, ist das ja ein Wunsch, der in jedem irgendwie schlummert. Und du hast es richtig gesagt, die vorherigen Generationen, die sind halt dann vielleicht in einer Zeit aufgewachsen, in der das halt einfach nicht gegeben war oder nicht ging. Ja, du hast jetzt gerade interessanterweise gesagt, es geht um Brücken bauen. Mhm. Wie machst du das denn in deinem täglichen Arbeit oder in deinem Umfeld, wenn du merkst, dass da gewisse Vorbehalte gegenüber dir und deiner Generation da sind? Wie gehst du da auf die anderen Kolleginnen und Kollegen zu und probierst, diese Brücken zu bauen? Und vielleicht auch, wenn vielleicht hast du auch mal Beispiele, wo es einfach gar nicht ging, wie du da damit umgegangen bist.
Ich glaube, dass Brückenbauen dahingehend der wichtige Punkt ist, dass gewisse Dinge ihre Ernsthaftigkeit im Kern immer brauchen und man muss der Ernsthaftigkeit auch immer gerecht werden. Aber Überheblichkeit definiert sich daraus ja, dass der Raum für Ernsthaftigkeit viel größer gesehen wird, als er von der objektiven durchschnittlichen Masse gesehen wird. Das heißt, ich glaube, man braucht jeder Mensch in dieser Welt einen gewissen Raum für Selbstironie, Selbstkritik und vor allem der Fähigkeit, auch mal von ganz null zu denken. Und deswegen habe ich auch den Begriff überreizt genutzt bei den Begriffen Purpose und Impact. Purpose und Impact hat immer einen ganz ernsthaften und wichtigen Kern, aber es muss immer Negotiables geben. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele der älteren Generationen in Gen Z sehen, dass sie das Gefühl haben, es gibt keine Kompromissbereitschaft mehr. Die fehlt. Und das ist sicherlich auch was daher kommt, dass es uns gerade Gen Z im Aufwachsen so gut ging, dass es oft hieß, naja, dann machst du halt keinen Kompromiss. Dass sich die Zeiten nochmal ändern, war irgendwie klar, aber es hat wahnsinnig lang gedauert. Also quasi ja bis zur Corona-Pandemie so richtig. Das waren 20 Jahre. Da waren Teile von Gen Z ja schon Anfang 20. Und ich glaube, dass Gen Z einerseits sich vielleicht manchmal eingestehen muss, dass die Kompromissbereitschaft wiederhergestellt werden muss und gleichzeitig die andere Generation ein bisschen diesen ernsthaften Kern identifizieren, benennen muss und dann auch die Grenze dahin setzen muss, dass man sagt, bis dahin gehe ich gerne diese Schritte mit dir, aber hier ist es für mich einfach schwierig. Und so Situationen im Arbeitsleben, glaube ich, hat man immer. Das fängt zum Beispiel, glaube ich, an mit Sitz- und Duzkultur. Und ich finde, da muss man, nämlich wo ist der ernsthafte Kern der anderen Person, nämlich da, wo sie das Gefühl hat, sie fühlt sich nicht mehr wohl. Wenn ich merke, jemand fühlt sich in seinem eigenen Arbeitsumfeld, in dem er seit 30, 40 Jahren tätig ist, nicht mehr wohl, weil das nicht sein Gelerntes ist, dann ist es vielleicht an mir, darauf zu verzichten, auf dem Du zu bestehen oder großes Fass aufzumachen, zu sagen, wir haben keine Duzkultur, hier fühle ich mich nicht wohl. Das ist immer dieses, wo ist dein Bereich, den ich gar nicht anpacken darf und wo ist mein Bereich, den ich gar nicht anpacken darf. Und dort, wo die Schnittmengen sind für das, wo man Kompromisse finden kann, sie da auch zu finden. Und Sitz- und Duzkultur fand ich da tatsächlich immer ein gutes Beispiel, weil es einfach gewisse Leute gibt, die sich damit bis heute nicht wohlfühlen.
Ja, und für manche ist es ja auch einfach nochmal ein Thema der Wertekultur, ne? Also ja. Das, was wir vielleicht heute einfach im Saloppen als gegeben nehmen, ist für andere dann tatsächlich, ohne dass wir es manchmal halt einfach wissen, vielleicht auch das Thema, dass wir da eine Grenze überschreiten und das gar nicht so meinen. Also ich glaube, es ist nicht nur ein Thema der Gen Z, sondern ist auch bei uns einfach immer ein Thema im Umgang mit Mandanten zum Beispiel oder auch Netzwerkpartnern, dass man halt auch irgendwie da die Brücke bauen muss und sich herantasten muss, was ist für den anderen auf der anderen Seite okay, ne?
Ja, total.
Ist das so, genau. Jetzt hast du eben das Thema Kompromissbereitschaft oder Dominik hat das, glaube ich, initial auf den Tisch gelegt, genannt. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit reingucken, aktuell auch mit der wirtschaftlichen Situation, die wir haben, dann glaube ich, betrifft es uns alle, dass wir auf der Arbeitnehmerseite feststellen, dass man ja die Kompromissbereitschaft heute doch noch mal mehr braucht als vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren. Einfach aufgrund dessen, wo wir wirtschaftlich in Deutschland zum Beispiel stehen. In dem Zusammenhang finde ich es auch immer spannend, im Rahmen von Onboarding, von einfach jüngeren Generationen, was ist die Strecke, die die Kollegen gehen? Also du hast deinen Weg mit Bravour gemeistert, noch herzlichen Glückwunsch zur Steuerberaterprüfung bestanden. In dem Alter, das ist ja einfach kein Kompromiss, den du nicht hättest eingegangen für deine Karriere und für das, was du gemacht hast. Jetzt sage ich oft von außen drauf geguckt mit meinen 39, viele Dinge, die mir früher wichtig waren, irgendwie mal in den Job ankommen, Experte werden für ein Thema, meine Passion darin finden und auch einfach erstmal zu sagen, ich brauche meine Zeit in dem Job und ich bin dankbar, wenn Leute mich auf diesem Job ausbilden und mich begleiten, kommt mir manchmal so vor, als wäre das gar nicht mehr so dieser Kompromiss, den junge Menschen eingehen wollen. Weil ich meine, im Steuerbereich hast du ja genau die Herausforderung. Du kommst von der Uni und dann lernst du, okay, Steuern hat total viel mit den Businessprozessen zu tun. Auf der anderen Seite, ich muss den Kunden verstehen, ich muss das Recht verstehen, ich muss vielleicht Technologie heute verstehen. Würdest du das unterschreiben oder sagst du, nee, wir haben einfach nur ganz viel Pech manchmal in den Menschen, die wir vielleicht in der Welt zu treffen, aber die Kompromissbereitschaft, wirklich sich in ein Thema reinzufuchsen, ist die da oder ist es selektiver geworden?
Ich würde schon sagen, dass es genau aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, nämlich dieses, es gab so unglaublich viele Möglichkeiten und plötzlich sind sie wieder ein bisschen geschrumpft, aber gerade für Berufseinsteiger sind sie merklich geschrumpft. Einfach sehen wir auch an den Beschäftigtenzahlen in Deutschland gerade oder an den Arbeitslosenzahlen von gerade frisch aus dem Studium kommenden. Und ich glaube, sie ist geschrumpft und das knüpft an das an, was ich vorhin meinte mit der Krisenfestigkeit. Dadurch, dass ja Gen Z eigentlich in Abwesenheit von Krisen groß geworden ist, was wir uns alle gewünscht haben, fehlt Krisenfestigkeit. Und dann ist es, finde ich, an der Gesellschaft, aber auch an einem Arbeitgeber, diese Krisenfestigkeit irgendwo herzustellen, klar festzulegen, was ist jetzt anders, als es noch vor 5 Jahren war, es offen zu benennen, zu sagen, ich verstehe, dass es vielleicht für dich gerade ungewohnt ist und neu ist, aber die Zeiten fordern das aus den und den und den Gründen. Und das ist was, womit Gen Z ganz extrem aufgewachsen ist, mit einem Übermaß an Kommunikation. Das ist durch Social Media meines Erachtens nur bestärkt worden, dass man sich ja jede Information holen kann und durch sowas wie ChatGPT ja sogar einen Redepartner. Und der übererklärt ja die ganze Zeit. Und ich glaube, auch so Redundantes für ältere Generationen erscheinen mag, manche Dinge müssen ganz klar benannt und ihr Rahmen aufgezeigt werden. Und ich glaube, dann kann man diese Krisenfestigkeit auch vielleicht in die Generation eher noch reinbringen. Aber ich gehe schon mit dir mit, dass es schwieriger geworden ist, diese Kompromissbereitschaft zu finden. Ja.
Ich finde halt immer in diesen spezialisierten Bereichen, wenn ich jetzt so auf meine Zeit zurückgucke, war ich jetzt nach irgendwie 3 Jahren Berufseinstieg Experte für was? Ich glaube, dafür ist der Bereich einfach viel zu groß. Ja. Und wie dankbar bist du für manche Menschen, die dich einfach begleitet haben auf diesem Weg, beruflich in den ersten Jahren einfach. Und da muss man sich halt Zeit geben. Und ich habe manchmal einfach so dieses Gefühl, diese Zeit hat man einfach nicht gemeinsam. Und ich liebe es zum Beispiel mit jungen Menschen zu arbeiten, weil ich das super inspirierend finde, einfach nochmal von außen einen Blick reinzukriegen. Aber als Unternehmen ist es halt auch super schwierig zu sagen, wie viele junge Menschen holst du halt rein, die aber dann vielleicht nach 2 Jahren irgendwie sagen, okay, das war jetzt cool, aber ich gehe jetzt halt einen Schritt weiter. Und da ist Fluktuation halt auch und die Schnelllebigkeit einfach ein Thema geworden.
Ja, klar, dass man dann sagt, ja, der Bereich macht mir keinen Spaß. Und dann fehlt es vielleicht manchmal wirklich an dem Anknüpfung, ich verstehe, dass es dir gerade keinen Spaß macht. Und dann diese Würdigung von Gefühlen, weil das ist ganz groß gewesen in der Generation einfach. Und dann anzuknüpfen und zu sagen, ich denke aber, es ist sehr wichtig für dich, weil. Also ich glaube, Mentoringship ist bei Gen Z so wichtig wie noch in keiner vorhergehenden Generation, wo vielleicht zu Hause die Eltern saßen und gesagt haben, bist du jeck, deinen Job zu kündigen? Nachher findest du keinen neuen mehr. Da ist einfach eine andere Kontrollinstanz, glaube ich, in Anführungszeichen
Kontrollinstanz notwendig.
Jetzt hast du gerade einen schönen Punkt gebracht, Mentoringship. Was muss denn noch passieren, dass Mitarbeitende wie du sich wohlfühlen in einer Arbeitsumgebung? Im Steuerumfeld. Also weil was uns ja alle umtreibt, die Steffi hat es gerade auch ein bisschen schon gesagt, ist eben dieses Thema Nachwuchsförderung. Du hast jetzt gesagt, der Matthias hat einen sehr, sehr tollen Pitch bei euch mit Steuern Mega. Du selber bist ja auch sehr engagiert bei den Tax Pioneers. direkter Aufruf an alle mal, sich da ein bisschen schlau zu machen und reinzuschauen. Sehr tolle Initiative, die sich auch mit dem Thema Career and Culture beschäftigt im Steuerrecht. Aber was sagst du, was braucht denn eure Generation, um sich auch nachhaltig und länger in der Steuerwelt wohlzufühlen? Neben dem rein fachlichen, aber was sind diese Kulturthemen, die Entwicklungsthemen? Du hast jetzt, wie gesagt, Mentorship mal angesprochen. Was sind so die Dinge, die wir als Arbeitgebende euch geben müssen, damit ihr tatsächlich auch eine Weile bleibt?
Das ist eine super Frage, über die ich mir selber mal nach einer Textveranstaltung ganz lange Gedanken gemacht habe, weil es kam in einem Panel das Thema Fehlerkultur auf. Und ich habe so beide Herzen verstanden, die auf diesem Panel saßen. Nämlich die Person, die gesagt haben, Fehlerkultur kostet uns richtig Geld. Und das stimmt. Fehler kosten einfach Geld und das muss man gerade in der Steuerwelt auch nicht beschönigen. Das sind keine soften Fehler, die man durch genug Empathie oder zwischenmenschliches Miteinander wieder gut machen kann. Sie sind faktisch Geld auf einem Steuerbescheid. Und auf der anderen Seite natürlich, dass Menschen haben dann so Angst, Fehler zu machen. Dann leidet die Kultur drunter. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ich muss mich für eine Seite entscheiden. Und irgendwann saß ich abends auf der Couch und habe gedacht, nee, eigentlich nicht. Vielleicht müsste man einfach wie so Leitbilder aufbauen, die jungen Menschen zeigen, was erwarte ich von dir nach wie vielen Jahren? Welche Fehler erwarte ich von dir, finde ich in einem normalen Rahmen? Wie leite ich auch eine Ranghöhe höher stehende Person an, worauf sie genau gucken müssen? Ne? Dass man auch vielleicht moderne Tools wie KI nutzt, um häufige Fehler zu finden und Personal darauf zu schulen, sie zu finden, weil, und das ist genau das, was ich meinte, Gen Z ist aufgewachsen mit dem Mindset, Fehler sind was Gutes. Man konnte sich Fehler leisten, Fehler sind eine Möglichkeit zu wachsen, Fehler sind eine Möglichkeit zu lernen, was die eigenen Schwächen sind und deswegen gucken sie anders als Fehler. Und wo ich das ganz interessant finde, wenn ich kurz ausschweifen darf, ist der Trend in Social Media, dass die Dinge nicht mehr stereotypisch schön sein müssen. Es sind ganz oft nicht mehr volle Kaffeetassen mit einem schönen Latteart drauf, sondern es ist die leere Kaffeetasse als schön gemachtes Bild, um darzustellen, ich habe die Zeit genossen. Und das ist genau wie Gen Z irgendwie denkt, nicht im Perfektionismus, sondern in dem, was kann ich aus den imperfekten Situationen Positives mitnehmen? Die Kaffeetasse ist nicht mehr schön, weil sie ist leer, aber vielleicht symbolisiere ich damit, oh, ich hatte ein tolles Gespräch und einen tollen Nachmittag. Und genauso ist es mit Fehlern auch. Oh, der Fehler, der war richtig doof und der hat betragsmäßig Euro X ausgemacht, aber Daumen hoch, ich mache ihn nicht nochmal, weil ich habe es mir betragsmäßig gemerkt. Und das ist so ein anderes Fehler-Mindset, das, glaube ich, viele Unternehmen noch nicht so richtig in Prozesse umgesetzt haben, dass sie Leuten vielleicht auch beim Onboarding wie so Leitbilder mitgeben.
Ich will jetzt nicht so weit ausschweifen beim Thema Fehlerkultur, weil da könnte ich auch einiges sagen. Ich muss aber ganz kurz insofern widersprechen oder leicht widersprechen, dass diese zwei Extreme, die du auf diesem Panel gesehen hast, ich finde es immer zu kurz gesprungen zu sagen, Fehler kosten Geld, auch wenn das so ist auf dem Steuerbescheid, weil ich einfach der Meinung bin, also die Fehler passieren ja so oder so, ja, und es geht ja nicht drum, ich habe diese Diskussion nämlich bei uns auch intern oft und ich sage, es geht ja nicht drum, dass die Leute rumprobieren, ob eine Steuererklärung richtig ist. Es geht um die Art und Weise, wie sie da hinkommen. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige, das ist auch das, was du beschrieben hast, glaube ich, mit diesen Guardrails oder mit diesen Leitplanken zu sagen, es gibt eben gewisse Sachen, da muss man vielleicht ein bisschen genauer unterwegs sein. Ja, da kann man vielleicht diesen Fail-Fast- oder Trial-and-Error-Ansatz nicht ganz so machen. Aber für mich entscheidend für die gute Fehlerkultur ist eben tatsächlich das Gute in Fehlern zu sehen und tatsächlich auch zu schauen, wo liegt denn die Stärke in Fehlern. Und ich glaube, was sich da schon gedreht hat, zumindest nach meiner Wahrnehmung und der Unternehmenskultur, ist es, dass inzwischen bei der Mitarbeitendenentwicklung nicht mehr geschaut wird, wo sind denn deine Schwächen und wie merzen wir die aus, sondern dass du eher zu einem, zumindest bei uns, zu einem stärkenbasierten Ansatz gehst. Ja? Mhm. Das heißt, du schaust, wo hat jemand Stärken und wie kann ich die richtig einsetzen. Und ich glaube, das ist so der erste Paradigmen- und Mindset-Shift, der da, glaube ich, schon ein bisschen passiert und in die Richtung auch geht, ja, weil am Ende vom Tag, ja, also ich bin ein großer Freund einer modernen Fehlerkultur, wie man vielleicht auch merkt. Aber ich glaube, das ist auch dieses, was du auch beschrieben hast, dieser
saß Dominik auf dem Panel, stelle ich mir gerade die Frage für das eine Extrem.
Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich dieses eine Extrem war. Nee, aber ich glaube, das ist auch das, was du meintest mit dem Brückenbauen. Ja, weil auch da sind unterschiedliche Generationen, die zusammenarbeiten und ich merke das auch im täglichen Arbeitsumfeld, dass die Leute da einfach zusammenfinden müssen, ja, und gegenseitiges Verständnis haben.
Da habe ich noch eine Frage und zwar haben irgendwann Stefan, Dominik und ich mal in einem Podcast darüber orakelt, wie wir das Thema Technologie quasi in Kanzleien und Unternehmen bringen, also auch in Steuerfunktionen. Und ob es den jüngeren Generationen einfacher fällt, mit KI und Technologie zu arbeiten als den älteren und ob man da Brücken schlagen muss. Vielleicht kannst du dazu mal deine Einschätzung geben, bevor wir vielleicht nochmal auf das eingehen, auf was wir kamen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das die richtige Einschätzung war.
Ja, total. Da habe ich auch schon mit Stefan mal drüber gesprochen, weil ich meinte, ich glaube, viele dieser, gerade der, sag ich mal, Breakout-Sessions, wo viel auch von dem Networking und ja wirklich auch sehr gezielte inhaltliche Fortbildung stattfindet, allein von den Überschriften für Berufseinsteiger abschreckend sind teilweise, weil sie so spezifisch sind. Und wenn du jetzt noch nicht lange in einem besonderen Feld arbeitest, was man sich ja eigentlich gerade in der Steuerberatung wünscht, dass Leute erstmal generalistisch ausgebildet werden, ist es vielleicht manchmal zu tief. Da hatten wir aber auch schon drüber gesprochen, ob man da nicht vielleicht textpionierseitig etwas einbauen kann. Genau.
Ja.
Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch mal mit sowas anfängt wie digitaler Bescheid. Also ich habe jetzt gerade die Steuerberatervorbereitung gemacht, da lernt man quasi nichts dazu. Und da muss man vielleicht manchmal so ansetzen. Bisschen Basic-Themen.
Ja, das verstehe ich total. Auf der anderen Seite finde ich halt, ich glaube, so kamen wir auch damals dazu, nur dass wir gesagt haben, das eine ist, wie du sagst, die Komponenten, die Digitalisierung bedeuten, die aber heute vielleicht nicht Teil einer Steuerberaterprüfung sind. Ich finde das Thema der E-Rechnung da einfach gerade auch einfach so absolut beispielhaft. Alle sprechen ganz über extrem. Die E-Rechnung. Ich weiß nicht, Teil der Steuerberaterprüfung war sie vermutlich nicht. Am Ende des Tages ist es aber natürlich auch so, dass wir Technologien und Komponenten in Unternehmen haben, sei das Copilot, sei das ChatGPT, sei das Claude. Und alle haben ihre Stärken und Schwächen. Und das, was ich halt schon feststelle, ist, dass gerade auch die jüngeren Kollegen bei uns einfach einen besseren Zugang dazu haben, weil sie es vielleicht auch schon im Rahmen von Uni-Arbeiten oder Recherche halt genutzt haben. Aber das, was dort dann meistens passiert, wenn wir zum Thema Fehlerkultur kommen, ist, wir stellen fest, es wird nicht gechallenged. Also oft ist es halt einfach, ich konsumiere es und nehme es, aber vielleicht gehe ich nicht die 5 Meter noch zu sagen und ich challenge das jetzt wirklich mit meinem Fachwissen. Auf der anderen Seite, finde ich halt, sieht man oft das Extrem. Und wie gesagt, das ist ein Pendel, ne? Das kann man jetzt nicht komplett auf jeden kippen, dass die älteren Kollegen eher sagen, ja, da kommt ja eh nichts Richtiges raus. So. Und ich finde auch dort ist halt dieses Brückenbauen, was du vorhin gesagt hast, sehr wichtig, weil die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Ne?
Genau.
Das nicht zu nutzen wäre heute fahrlässig. Auf der anderen Seite ist einfach ohne zu validieren zu nutzen, ist halt auch nicht okay. Und da finde ich, ist es so ein Beispiel auch, wo einfach die Generationen, glaube ich, viel voneinander lernen können. Passiert nur, finde ich, zu selten einfach im Umgang mit Technologie bei uns in den Themen insgesamt.
Ja, oder dass man es auch einbaut in so einen Prozess, wo wir ja gesprochen haben, dass man sagt, wenn du so eine Frage hast, die sehr einfach komprimierbar ist, bevor du zu deinem Vorgesetzten gehst und ihm dein Arbeitsergebnis gibst, lass es einmal da durchlaufen. Einfach und manchmal
Check, ja.
Gibt er dir dann ja, was weiß ich, eine Kommentarfundstelle, wo man sagt, oh, die hat dich noch gar nicht gefunden. Das ist ja auch eine Entlastung eigentlich, ne, für Hierarchieebene.
Ja, finde ich auch. Gerade so den, auch vielleicht, wenn man gar keine Idee hat, wenn man es anpackt, den ersten Schritt zu schaffen als Ideengebung und darauf dann aufzusetzen und weiterzuarbeiten.
Ne? Genau, ja.
Als Iteration. Ja? Spannend. Ich habe was mitgenommen, glaube ich. Also ich werde ein paar der von dir genannten Impulse, glaube ich mal, nochmal überdenken.
Dann wollen wir ja mal schauen, ob die Gen Z dir dann die Bude einrennt, zukünftig. Aber jetzt, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, wir sind jetzt schon zweimal an den Text Pioneers vorbeigekommen, würde vielleicht da nochmal gern drauf eingehen, also auch wie gesagt, weil ich es eine sehr, sehr tolle Initiative finde, die wir auch, also nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele andere auch unterstützen. Magst du vielleicht einfach mal kurz in 2, 3 Worten sagen, was denn die Text Pioneers sind und wo vor allem für dich als junge Steuerberaterin da die Chance auch oder wo du die Chance siehst, mit den Text Pioneers was bewegen zu können?
Die Text Pioneers ist eine Initiative, die ursprünglich aus dem Kreis Stefan Groß, Eva Greil, Eva Oertel, Annette Linau und Monika Winnemann kommt, die damals relativ im Anschluss an die Corona-Pandemie kam, um ein bisschen so die Arbeitswelt nach Corona im Hinblick auf Steuern und das kam ja relativ zeitgleich mit Corona, diese extreme KI-Revolution, das alles so ein bisschen zusammenzubringen. Und die junge Sparte davon sind wir mit jetzt 5 5 Leuten, bestehend aus mir, die Sophia Jodeha, die arbeitet bei Siemens, der David Geider, der ist selbstständiger Steuerberater, auch relativ jung noch, die Madeleine Kockrau, die jetzt in der Lehre an der Uni Köln arbeitet. Und da, es geht einfach darum, jungen Menschen die Eintrittshürde in diese Branche ein bisschen zu nehmen, dass sie verstehen, welche Möglichkeiten auf sie warten, dass sie auch keine Angst haben vor dem, was kommt, weil diese Imperfektion, die Gen Z eigentlich mag, die ich angesprochen habe, die macht natürlich Angst vor Steuern. Es ist ein riesiger Themenblock, er endet nie. Wenn man das in der Uni hört, in BWL, denkt man sich, wie soll man jemals Herr dessen werden? Es kursiert wahnsinnig viel Angst in der Welt vom Finanzamt und auch relativ schnell Verhaftungsrisiken auf Seiten des Beraters. Und ich glaube, diese Imperfektionen muss man für Gen Z ein bisschen an den Ecken runden, damit man über die hinweg sieht und sieht, wie viel Potenzial in dem Beruf liegt. Auch nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern global gesehen. Weil mein Vater meinte mal zu mir, man halbiere deine roten Plätze und du hast keinen Beruf mehr. Und dann meinte ich zu ihm, nee, weißt du, weil es geht um die Denkweise. Weil die Denkweise ist, glaube ich, relativ universal in allen Steuergesetzen der Welt.
Die Methodik, ne?
Ja, also genau.
Ich glaube, vielleicht ganz kurz für die Zuhörenden, die nicht im Steuerumfeld sind, die roten Klötze sind wahrscheinlich die Beck-Steuergesetze, Richtlinien und Erlasse, die lose Blattsammlungen, genau.
Dann hat man immer noch was zum Heizen.
Ja, hieß es bei uns immer. Was sind denn für euch Gen Z da absolute No-Gos im Arbeitsumfeld? Also was wäre was, wo du sofort sagen würdest, okay, I leave it, weg.
Unauthentizität. Versprochene Dinge auf Webseiten, die nicht dazu passen, weil genau dieses Impact und Purpose, wenn man da so drauf geschult ist, seine ganze Jugend, dass man ja immer danach streben kann, was man für richtig hält und was man für gut hält, dann erkennt man ja sehr schnell, wenn das jemand anders behauptet, aber nicht tut. Und ich glaube, das ist super unterschätzt. Und Authentizität kommt eben daher, dass Kultur nicht nur aufgeschrieben und verbrieft sein muss, sondern gelebt werden muss und dass es jemanden braucht, der das überprüft. Und ich glaube, deswegen ist Unauthentizität und extreme Hierarchie etwas, was oft auch dann Hand in Hand geht, weil extreme Hierarchie ja dann oft nicht zu dem passt, was man da als offenes Arbeitsumfeld der modernen Zeit bewirbt.
Kann ich sehr gut hören. Ich muss gerade dran denken, in meiner etwas jüngeren Karriere hat mir nämlich irgendwann mal mein damaliger Chef gesagt, wenn du weiterkommen willst, dann musst du halt lernen, eine Rolle zu spielen und nicht mehr du selbst zu sein. Das ist noch keine 20 Jahre her.
Aus dem Regal, ja.
Ja, genau, ist noch keine 20 Jahre her. Das ist ja vielleicht 8 Jahre her oder sowas. Ich würde jetzt aber auch sagen, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also oder hoffentlich gibt es es nicht mehr, weil ich glaube, jeder merkt, wenn man einfach authentisch sein kann, auch im Arbeits- und Berufsumfeld, macht es einem mehr Spaß. Also da komme ich auch wieder genau mit dem, selbst den anderen oder den älteren Generationen ist ja dran gelegen, einfach sich nicht verstellen zu müssen. Ja,
aber ich glaube schon, dass das ein Switch ist. Also wenn du dir so den Beratungsbereich anguckst, ich glaube, es ist egal, wo du reinguckst, kann ich zumindest schon behaupten, dass in den Anfängen schon so bestimmte Rollenmodelle gab, also ne, im Sinne von, wie agiert man im Büro und wie gibt man sich im Büro, wie verhält man sich anderen Kollegen gegenüber. Und ich muss aber auch sagen, ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, wo ich sage, also wenn ich 8-10 Stunden, keine Ahnung, mit Kollegen zusammenarbeiten und Kunden, dann bin ich halt ich. So, und das kannst du ja nicht verstecken. Also natürlich, ne, das eine ist irgendwie der Termin, das andere ist irgendwie ein Get-Together. Und es ist am Ende geht es darum, Profi auf dem Platz zu sein. Aber nichtsdestotrotz hat man ja mit Menschen zu tun. Deswegen kann ich mich damit tatsächlich sehr gut identifizieren und finde auch sowas wie unechte Bilder auf Webseiten, die dann nicht zur Realität im ersten Bewerbungsgespräch führen oder so. Das sind halt auch Dinge, die eher ja an Transparenz verhindern und verstehe ich, dass das auf Impact und Purpose einzahlt, ja.
Ich denke auch noch anknüpfend an das, was du meintest, mit dem man muss sich selbst sein, das auf jeden Fall. Nur, um wieder an das anzuknüpfen, was ich eingangs meinte mit dem Kern. Es gibt natürlich einfach einen Kern eines Berufsbildes, der gewahrt werden muss. Genau. Und ich finde, das ist gerade dann auch die Aufgabe von Führungskräften, von jetzigen Gen Z-Berufseinsteigern, schon auch in dieses Bild einzubauen, was erwarte ich aber an Mindestverhaltensweisen von dir? Und dass man vielleicht sagt, dass es genau so bist und das ist gut, aber vielleicht 10% davon gehören außerhalb der Kanzlei, außerhalb des Unternehmens und 90% super gern, aber die 10% sind vielleicht einfach ein Notch zu viel und dass man das auch wieder als klare Grenze setzt und kommuniziert. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist einfach was, damit miteinander effektiv funktioniert. Und da darf man auch eine Grenze ziehen. Um Gottes Willen, weil ich habe immer das Gefühl, dass das ist, was ältere Führungskräfte an Gen Z so bemängeln. Dass die sagen, die wollen sich gar nicht einschränken und überhaupt nicht anpassungs. Und das geht natürlich nicht. Und
da müssen
wir nicht drüber sprechen. Ja.
Nur wer spricht, dem kann geholfen werden.
Ja, genau.
Ich glaube, Steffi, dann wären wir soweit durch, oder? Und es wird Zeit für unsere schnellen drei.
Perfekt. Wir haben drei Fragen vorbereitet. Die erste von mir wäre Abenteuerurlaub oder Pauschalreise? Was bist du?
Abenteuerurlaub. Ich habe aber auch Fragen für euch.
Ja, also passt ja zu Gen Z. Question einfach alles. Gerne, mach.
Wollt ihr jeder eine haben?
Gern. Dann machen wir die drei damit voll. Ja.
Okay. Harry Styles oder Taylor Swift?
Ich bin schon Swifty. Stilles Team Swifty.
Ich auch Swifty, dank meiner Töchter. Ja.
Vintage-Möbel oder neu gekaufte Möbel?
Halb-halb.
Disbalance in der Balance.
Ich habe gelernt, ja.
Ja. Bei mir zu Hause auch. Der Mix macht's.
Dann, Lilly, vielen lieben Dank nochmal, dass du bei uns warst. Sehr, sehr interessante Insights.
Ja, sehr inspirierend.
Sehr inspirierend. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute für deine weitere berufliche Laufbahn und auch privat. Nächste Woche, habe ich verstanden, ist dann Bestellung zum Steuerberater irgendwann.
Danke.
Dann auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg mit den Tax Pioneers. Und ich bin mir sicher, wir und auch die Steuerwelt wird dich nochmal an der einen oder anderen Stelle sehen über die eine oder andere Initiative. Und bis dahin alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Danke, ciao.
Tschüss. We'll be right back.